Die Vögel Phönus und Floribunda. Es war einmal ein König gewesen, der hatte drei Söhne gehabt, den Jakob, den Josef und den Hansel. Der erste ist ein Verschwender gewesen, der zweite voll Hochmut und der dritte war ein dummer, gutmütiger Kerl. Eines Tages nun ist der König krank geworden und hat sich ins Bett legen müssen, und so traurig ist er geworden, dass er nimmer gelacht hat. Die Hofärzte sind gekommen und die Doktoren von der Stadt, aber alle sind ratlos vor dem König gestanden, haben nicht gewusst, was dem König fehlt, und haben ihm auch nicht helfen können. Da ist vom Land ein Bader gekommen, der nicht nur tüchtig Bärte scheren, sondern auch sonst noch allerlei zauberische Dinge gekonnt hat. Der hat die Krankheit erkannt und gesagt, »Ich selber kann zwar nicht helfen, aber wenn der König die zwei Vögel Phönus und Floribunda hört, dann wird er gesund.« Da hat der König in seinem weiten Reiche den Aufruf erlassen, wer ihm die zwei Vögel brächte, den würde er königlich belohnen. Ja, das halbe Königreich würde er ihm zum Lohne geben. Sofort hat sich der ältere Sohn, der verschwenderische Jakob, beim Vater gemeldet. Er werde es unternehmen, die beiden Vögel herbeizubringen. Darauf hat der König befohlen, dem Prinzen Jakob das schönste Ross aus dem Stalle aufzuzäumen und ihm aus der Schatzkammer 1000 Dukaten zu geben. Herrlich gekleidet, das Ross mit goldenem Biss und Zaum, so ist er aus der Stadt hinausgeritten. Und alle haben ihm nachgeschaut, unter sich aber haben die Leute gemunkelt. Nun werden die Steuern geringer, wenn der fort ist. Der Prinz hat es aber gar nicht eilig gehabt, die zwei Vögel seinem kranken Vater zu holen. In jedes Wirtshaus ist er eingekehrt, und bis er zum nächsten kam, ist er halt schon wieder durstig gewesen. Und so ist er 7 Monate herumgeritten und herumgetrunken und endlich in eine Stadt gekommen, die hat geheißen Voller Lustbarkeit. Beim Stadttor ist ein alter Mann gesessen mit langem weißem Haar und grauem Bart und hat um ein Almosen gebeten. Der Prinz ist aber zu faul gewesen, in die Tasche zu greifen, und hat ihm nichts gegeben. Und so ist der lustige Bruder in die Stadt eingeritten und hat lustige Brüder getroffen, und gesoffen ist worden Tag und Nacht. Und der Prinz hat dabei ganz vergessen, dass er ausgeritten, um seinem Vater die zwei Vögel zu beschaffen. So ist ein Jahr herumgegangen. Und der König hat gewartet und gewartet und ist immer trauriger geworden. Und da hat er wieder in seinem weiten Reich den Aufruf ergehen lassen, wer ihm die Vögel Phönus und Floribunda brächte, dem würde er königlich lohnen, und wenn's das halbe Königreich kosten würde. Jetzt hat sich der zweite Sohn, der stolze Josef, gemeldet, und das zweitschönste Ross aus dem Stalle und aus der Schatzkammer 1000 Taler bekommen. In prächtigen Kleidern, das Ross mit silbernem Biss und Zaum, so ist er aus der Stadt hinausgeritten, stolz erhobenen Hauptes, und alle haben dem hochmütigen Prinzen nachgesehen. Unter sich aber haben die Leute gesagt, »Gut, dass er fort ist«, da brauchen wir unsere Mützen nun nicht mehr immer in der Hand behalten. Der Prinz hat es auch nicht eilig gehabt, die zwei Vögel seinem kranken Vater zu holen. In keinem Wirtshaus ist er eingekehrt, nur in den Burgen, wo eine in der Nähe der Straße war, ist er eingekehrt und ist gleich ein paar Tage dort geblieben. So hat er 7 Monate gebraucht, bis auch er zur Stadt voller Lustbarkeit gekommen ist. Am Stadttor ist wieder der alte Mann gesessen und hat um ein Almosen gebeten. Der Prinz aber ist zu stolz gewesen, in die Tasche zu greifen, und hat ihm nichts gegeben. Und so ist der stolze Spieler in die Stadt eingeritten und hat andere Spieler getroffen, und gespielt ist worden Tag für Tag, und der Prinz hat dabei ganz vergessen, dass er ausgezogen, um seinem Vater die zwei Vögel zu verschaffen. So ist das zweite Jahr herumgegangen, und der König hat immer gewartet und gewartet und ist noch trauriger geworden. Und da hat er in seinem weiten Reich zum dritten Mal den Aufruf erlassen. Wer ihm die Vögel Phönus und Floribunda brächte, den würde er königlich bezahlen, und wenn's das halbe Königreich wäre. Sofort hat sich der jüngste Sohn, der Hansel, gemeldet. Er werde es schon zu Wege bringen, die beiden Vögel dem königlichen Vater zu beschaffen. Und der König hat ihm darauf gesagt, er solle sich zu seiner Reise bereit machen. »Aber bedenke doch, königlicher Gemahl, er ist unser Letzter«, sagte da die Königin, weil es ihr um den jüngsten Willen am meisten leid tat. Er war immer so willig und hat sich am liebsten zu seiner Mutter gehalten. »Ach, was fange ich doch mit einem solchen dummen Hans an?« fragte sie der kranke König dagegen. »Zum Throne taugt er doch nicht.« Und er gab ihm vom Stall das letzte Pferd, eine krumme Mähre, ließ ihr ein eisernes Biss und einen einfachen Lederzaum anlegen und dem Hans aus der Schatzkammer 100 Taler als Reisezehrung mitgeben. So ist also der Hansel auf der Straße dahin geritten, immerfort, und ist nur eingekehrt, wenn er oder sein dürres Ross dessen bedurften. In der Nacht aber hat er oft in einem Stadel im Heu übernachtet und das Pferd in die Weide gehen lassen. So hat er 3 Monate gebraucht, bis auch er zur Stadt gekommen ist, die da voller Lustbarkeit geheißen hat. Am Stadttor ist wieder der alte Bettler gesessen und hat auch ihn um ein Almosen angesprochen. Der Hansel aber hat in seine Tasche gegriffen und den Silberzwanziger, den er als erstes erwischt hat, dem Armen hingereicht. Da ist der Alte aufgestanden, hat ihm das Geld zurückgegeben und gesagt, »Reit nicht hinein, guter Freund, sondern außen herum, sonst geht es dir wie den 2 Prinzen vor 1 und 2 Jahren.« Der Hansel befolgte den Rat und lenkte das Schoss wieder zur Stadt hinaus. »Aber sagt«, fragte er den Alten, »wo ist der Weg, auf dem ich die 2 Vögel, Phönus und Floribunda, finden mag?« »O weh«, entgegnete der alte Bettelmann, »da bist du wohl auf rechter Fährte, wenn du diesen Weg um die Stadt reitest, aber die Vögel wirst du schwerlich kriegen. Die sind in einem Schloss, in das niemand hinein kann. Auf der einen Seite liegt ein tiefes, großes Wasser, auf der anderen Seite fällt der Fels wie eine Wand in den Abgrund ab. Und willst du die Vögel, so musst du in das Schloss.« »Schönen Dank für euer Wort«, sagte Prinz Hansel zum alten Bettler, dann ritt er um die Stadt herum und der Straße nach etliche Wochen lang. Da kam er endlich zu einem Bauernhaus mit strohgedecktem Dach und hohem, breitem Rauchfang. Es sah alt und schmutzig aus, und ein Teil der Hinterwand war schon eingestürzt. Weil er aber Hunger hatte, so überwand er alle Scheu und trat ein. Zuerst ging er in die Stube. Da war niemand drinnen. Darauf suchte er die schwarze Küche auf, aber auch hier ließ sich niemand blicken. Auf dem Herde aber standen mehrere Schüsseln und Häfen, und darin waren dampfende Speisen. Hansel hatte einen gar großen Hunger. Es war aber niemand da, den er um ein Essen hätte bitten können. So nahm er denn einen Löffel und naschte überall heraus. Danach fütterte er sein Ross, und weil er müde war und der Abend herankam, so ging er in die Stube, legte sich ins Bett und schlief gut bis zum hellen Morgen. Dann sprang er auf und fand in der Küche das Frühstück schon wieder zubereitet. Wie er aber hinaus wollte in den Stall, um sein Ross zu satteln, da sah er am Rauchfang einen Mann hängen, der mit den Augen rollte. Entsetzt eilte er in den Stall. Da traf er ein altes Weiblein, das aus dem Kuhstall kam. Die fragte er, was der verschuldet habe, der da am Rauchfang hänge und dabei noch am Leben sei.
»Bei uns ist es Brauch, die Leute, die in Schulden sterben, so lange aufzuhängen, bis sie die Schulden abgebüßt haben. Dann erst werden sie begraben. Damit sie aber wissen, dass sie aufgehängt seien, so leben die Augen fort, um alles anzuschauen, was um sie vorgeht. Der da droben am Rauchfang ist mir 24 Gulden schuldig geblieben.«
Da griff der Hans in die Gürteltasche und zahlte ihr 24 Gulden aus. Dann stieg er auf das Dach, holte den Toten herab, dessen Augenlider sich jetzt geschlossen hatten. Gleich ging der Prinz zum Pfarrer und besorgte für den Toten ein anständiges Begräbnis und ging selber hinter dem Sarg her. Als er aber wieder sein Ross besteigen wollte, da war durch das gute Futter aus dem dürren Klepper ein wutzeldicker Schimmel geworden. Nun ritt Hanseln guten Mutes weiter, um das Schloss zu suchen mit dem Teich und der Felsenwand. 14 Tage mochte er geritten sein, da tauchte in der Ferne das herrliche Schloss auf, und seine Fenster schimmerten im Sonnenschein. Er mußte noch durch einen großen Wald, und wie er auf der anderen Seite herauskam, da sah er das hohe Schloss vor sich mit zwei Toren. Das eine Tor war links über einer mächtig hohen Wand, und ein Aufzug mit einem großen Korbe hing daraus. Das andere Tor war auf der rechten Seite, und davor lag ein großer See, und nur mit einem Kahn hätte man das Tor erreichen können. So stand er neben seinem Ross am See und sah rechts und links, aber nirgends war ein Schiffchen, und der Hans zerbrach sich vergebens den Kopf, was da wohl zu tun sei. Da rief es auf einmal, »Hansel!« und wieder und wieder. Hansel sah sich um. Er sah nur den Wald und dichtes Haselgebüsch, sonst nichts. Und erst beim dritten Ruf sah er einen Wildfuchs, der stand etwas abseits unter einem Wacholderstrauch. »Ei, Fuchserl, hast du mich gerufen?« fragte Hans verwundert. Und der Wildfuchs sagte, »Ja, freilich, ich bin es gewesen.« Da fragte Hansel weiter, »Aber sag mir, Fuchserl, weißt du keinen Rat? Wie kann ich da zum Schloss hinüberkommen? Mein Vater ist krank und so sehr traurig und soll die zwei Vögel Phönix und Floribunda hören, dann wird er gesund. Und nun stehe ich da beim Teich und kann nicht hinüber, mir die Vögel Phönix und Floribunda zu holen. Da binde dein weißes Rösslein nur gemach an einen Baum«, erwiderte der Wildfuchs. »Dann setz dich auf meinen Rücken, ich trag dich hinüber über den See zum Tor. Dort warte, bis die Turmuhr 12 schlägt. Beim ersten Schlag lauf hinein und hinauf in den zweiten Stock. Im Vorhaus hängt ein Käfig, darin sind die Vögel. Aber beeile dich, dass du beim letzten Schlag aus dem Schlosse bist.« Der Prinz besann sich nicht lange und setzte sich auf den schmalen Rücken des Füchsleins, und das lief im Galopp über den spiegelblanken See. Dort setzte er sich auf die Stufen vor dem Tor nieder und wartete, bis die Uhr ausholte. Als sie aber den ersten Schlag tat, da sprang er durchs Tor und kam in ein schönes Vorhaus, wo alles von Silber schimmerte. Einen Augenblick stutzte er, dann lief er über die Stiege in den ersten Stock. Dort glänzte alles von Gold, und wieder stutzte er einen Augenblick. Darauf lief er über die andere Stiege in den zweiten Stock. Der strahlte von Diamanten und Brillanten. Ach Gott, war das schön! Und wieder hatte er einen Augenblick gestutzt. Dann griff er nach dem Käfig, der neben der Saaltür im Vorhaus hing. Aber da hatte die Uhr ausgeschlagen, und durch die Saaltür trat der König der Burg ins Vorhaus, sah den Vogeldieb mit dem goldenen Käfig in den Händen und fragte ihn streng, »Was willst du mit dem Käfig?«
Und da begann halt der Hans zu erzählen, »Mein Vater ist immer krank und so viel traurig und soll die beiden Vögel, Phönix und Floribunda, singen hören. Dann wird er wieder gesund. Und nun stehe ich da vor euch, Herr König, und bin nicht schnell genug gewesen.«
»Die zwei Vögel sollst du haben«, erwiderte freundlich darauf der König, »wenn du mir die schönste Prinzessin bringst.«
Da hat der Hans den Käfig wieder an seinen alten Platz gehängt und ist traurig die Stiege hinabgestiegen und ist zum Tor gekommen.
Als er aber dort den Wildfuchs sah, ist ihm wieder die alte Zuversicht gekommen, und er hat ihm erzählt, wie es ihm gegangen ist.
»Oh weh«, sagte darauf der Wildfuchs, »weil du so saumselig warst, musst du noch einmal so weit reisen als bisher. Dann kommst du zu dem Schloss, wo die schönste Prinzessin wohnt. Aber setze dich auf meinen Rücken, ich will dich hintragen zu jenem Schloss.« Und da hat sich der Hans wieder dem Fuchserl auf den schmalen Rücken gesetzt, und das ist gelaufen, schnell wie der Wind, Tag und Nacht durch Wochen und ein paar Monate lang, und hat ihn dann zu dem Schloss gebracht, in dem die schönste Prinzessin gewohnt hat. Und beim Tor hat der Fuchs gesagt, »Merk wohl auf, hier warte, bis die Turmuhr 12 schlägt. Beim ersten Schlag wird das Tor sich öffnen, dann lauf hinein und dann rechts durch den ersten, zweiten in den dritten Saal. In jedem Saal liegt eine Prinzessin, eine schöner wie die andere, aber die dritte ist die schönste. Die nimm und sieh zu, dass du aus dem Schloss bist, ehe die Turmuhr ausgeschlagen hat.« Da setzte sich der Prinz auf die steinerne Bank neben dem Tor nieder und passte auf, bis die Uhr aushob. Als er aber zu schlagen begann, da flogen die beiden Torflügel auf, und Hans eilte hinein durchs Vorhaus in den ersten Saal, der strahlte von Silber, und in einem blauen Bettlein lag ein wunderschönes Fräulein. Einen Augenblick stutzte er, blieb stehen, dann lief er weiter in den zweiten Saal. Der strahlte von Gold, und in einem grünen Bettlein lag das Fräulein, und das war noch viel schöner. Wieder stutzte er einen Augenblick, blieb stehen, dann lief er weiter in den dritten Saal. Der war hell wie die Sonne vor lauter Diamanten und Brillanten. In einem rosenfarbenen Bettlein lag das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Geblendet von so viel Schönheit stutzte er einen Augenblick, dann ergriff er das Mädchen bei der Hand, und das stand sofort auf. Aber da hatte die Uhr ausgeschlagen, und aus dem vierten Saal trat der König auf ihn zu, dem die Burg gehörte, sah ihn drohend an und fragte ihn streng, »Was willst du mit meiner Tochter?« Und da begann halt der Hans zu erzählen, »Mein Vater ist ein König und immer krank und so viel traurig und soll die zwei Vögel Phönix und Floribunda singen hören. Dann wird er wieder gesund. Und wie ich den Käfig genommen habe, bin ich erwischt worden und muß dem König die schönste Prinzessin bringen. Dann krieg ich die Vögel. Und nun stehe ich vor euch, Herr König, und bin wieder nicht schnell genug gewesen.«
»Die Prinzessin sollst du haben«, erwiderte freundlich der König darauf, »wenn du mir das schnellste Ross bringst.«
Da hat der Hans die Prinzessin bei der Hand wieder ausgelassen und ist traurig die drei Säle hinausgegangen und zum Tor gekommen. Wie er aber dort den Wildfuchs sah, ist ihm auch schon die alte Zuversicht wiedergekommen, und er hat erzählt, wie es ihm ergangen ist. »O weh, du Unglücksmensch«, sagte darauf der Wildfuchs, »weil du so saumselig warst, musst du bis ans Ende der Welt reisen.
Dann kommst du zum Schloss, in dessen Stall das schnellste Ross steht. So setz dich in Gottes Namen auf meinen Rücken, ich will dich hintragen.« Darauf hat sich der Hans halt wieder dem Fuchserl auf den schmalen Rücken gesetzt. Und das ist gelaufen schnell wie der Wind, über Berg und Tal, Tag und Nacht, wochenlang und monatelang, und hat ihn zu dem Schlossstall gebracht, in dem das schnellste Ross stand. Und beim Tor hat der Fuchs gesagt, »Aber nun merk wohl auf, hier warte, bis die Turmuhr 12 schlägt. Beim ersten Schlag wird ich das Tor öffnen, dann lauf hinein in den Stall, dort das dritte Pferd, das ist herrlich gesattelt und mit Golddecken geziert, der Zaum trägt Brillanten und Diamanten, das ist das schnellste Pferd. Säume dich nicht, halte dich bereit, den Riemen zu zerschneiden, es ist das letzte Mal, dass ich dir helfen kann.« Dann nahm der Prinz sein Messer zur Hand und stand beim Torsprung bereit. Und als die Uhr zu schlagen begann, da flogen die Torflügel auf, und er stürzte hinein, sah nicht nach den anderen Pferden, sondern durchschnitt den Halsriemen des dritten goldgesattelten Pferdes, riss das Pferd aus den Schranken, schwang sich in den Sattel und galoppierte durch das Tor hinaus, ehe die Turmuhr ausgeschlagen hatte. Und fort ging's nach dem Schloss, in dem die schönste Prinzessin wohnte. Schnell wie der Wind sauste er dahin und gönnte nur kurze Zeit dem Pferd Rast und Ruhe. Als er dort ankam, erwartete ihn schon sein alter Freund, der Fuchs. »Das hast du gut gemacht«, lobte er ihn. Dann ging Hansl zum König und zur Prinzessin. Er wollte dem König das schnellste Ross übergeben. Aber der war so ergriffen von seiner Heldentat, dass er ihm das Pferd und die Prinzessin überließ. Mit der Prinzessin ritt Hans zu dem Schloss, in dem die Vögel Phönus und Floribunda waren. Und als dieser König von seiner kühnen Tat erfuhr, da verzichtete er auf die Gegengabe des Prinzen und gab ihm zu dem Ross und der Prinzessin noch die beiden Vögel mit. Gemächlich ritten sie nun weiter und kamen nach 14 Tagen zum Haus mit dem großen Rauchfang. Da tauchte noch einmal vor dem Prinzen das Füchslein auf und sagte zu ihm, »Noch vor einem warne ich dich. Wenn du in die Stadt voller Lustbarkeit kommst, kauf dir ja kein Galgenfleisch.« »Kein Galgenfleisch also«, dachte der Hansl, und ritt weiter über die Fluren und kam schließlich zur Stadt voller Lustbarkeit. Am Tor saß wieder der alte Bettler und bat um ein Almosen. Wieder gab ihm Hans aus seiner Gürteltasche einen Silberzwanziger, und da ist der Alte wieder aufgestanden, hat ihm das Geld zurückgegeben und ihn verwarnt, »Reit nicht hinein, es ist ein ungutes Nest, die Stadt, reit außen herum.« »Guter Freund«, entgegnete ihm darauf der Prinz, »wir reiten nur durch und halten uns nirgends auf.« »Es tut mir leid um euch«, erwiderte der Alte, »weil ihr so gut seid. Ich reit nur durch, so sagen alle. So haben vielleicht auch die 2 Prinzen gesagt, die vor 4 oder 5 Jahren hierher gekommen sind. Alles haben sie vertan. Schulden haben sie gemacht, so viel, dass sie nach Landesbrauch gehängt werden sollen.« »Gehängt«, rief da der Prinz. Einen Stich hat es ihm gegeben, da er dachte, das möchten seine beiden Brüder sein. Da war er am Tore nicht mehr zu halten, gab dem Ross die Sporen, und die Prinzessin hatte Mühe, ihm zu folgen. Auf dem Markt in der Stadt hörte er auch schon das arme Sünderglöcklein läuten, und auf einem elenden Karren führte man vor seinen Augen 2 Galgenvögel zur Richtstätte. Sogleich erkannte er seine Brüder und ging mit ihnen nun hinaus bis zum Galgen, dort aber zahlte er den Richtern alles, was die beiden schuldig waren, und vergaß so ganz und gar dabei, dass ein roter Freund das Fuchserl ihm gemahnt hatte, kauf kein Galgenfleisch. Dann ritt er mit der Prinzessin wieder zur Stadt voller Lustbarkeit hinaus, und die beiden Brüder gingen hinterdrein. Und wie sie ein halbes Jahr so langsam weitergezogen sind, so sind sie halt wieder in das heimische Königreich gekommen. Und vorne sind der Hans und die Prinzessin geritten, und hinten das noble Brüderpaar das Galgenfleisch nachgegangen. Die sind aber auch Galgenfleisch gewesen, dreimal Galgenfleisch. Da hat der Jakob zum Josef gesagt, »Du, mein Bruder, das bringe ich nicht übers Herz, dass wir gescheiten so mit Schande und Spott hinter dem Dummkopf hergehen sollten. Und der Dumme wird den Vater heilen und König werden.«
»Recht hast du«, entgegnete Josef, »darum lass uns ihn überfallen und töten.«
»Am Weg zur Stadt ist ein tiefer Leierbrunnen«, sagte Jakob. »Dorthin hetzen wir ihn und stürzen ihn hinab. So sind wir frei von aller Schande.«
Und dann begannen sie zu lamentieren, dass sie so müde wären und die Schuhe ihrer Füße aufgerieben hätten. Er möchte mit ihnen rasten und dabei auch, weil es sich so gut schicke, dem Pferde Wasser geben, auch wären sie selber durstig und begehrten zu trinken. Dort selbst wäre ein Leierbrunnen mit trefflichem Wasser. Hans war zufrieden, und nachdem sie getrunken hatten, lobten sie das Wasser, und auch er beugte sich, um zu trinken. Da ergriffen die zwei Gauner ihn und stürzten ihn in den Brunnen, zum Dank, dass er sie vom Galgen gerettet hatte.
»Entsetzt«, schrie wohl die Prinzessin auf, »aber es war niemand in der Nähe, der sie gehört hätte. Und außerdem drohten ihr die beide, auch sie würden sie hinabwerfen, wenn sie einem ein Sterbenswörtlein davon sagen würde.« Und so versprach sie, in der Todesangst zu schweigen. Dann bestiegen beide das schnelle Ross, gaben den Käfig der Prinzessin und ritten gegen Abend in der Königsstadt ein. Ei, war das ein Jubel, als die zwei Prinzen kamen und die zwei Vögel kamen. Selbst der König fühlte sich schon etwas erleichtert, da er die Wundervögel in seiner Nähe wußte. Nur in der Stadt waren nicht alle erfreut. Da meinte der eine, »Jetzt werden die Abgaben wieder steigen, weil der Verschwender wieder da ist.« Und der andere sagte, »Nun muss man wieder die Mütze in der Hand halten, weil der Stolze heimgekehrt ist.« Und in der Burg schüttelten Stallmeister und Knechte den Kopf, weil sie hörten, »Das sollte das schnellste Pferd sein, was da in den Stall gebracht wurde.« »Das ließ ja den Kopf hängen wie eine alte, schwache Mähre und fraß selbst den schönsten Hafer nicht.« Die Prinzessin aber lag gemütskrank danieder und sprach kein Wort. Und die Vögel ließen die Köpfchen hängen oder versteckten sie in den Federn und fraßen nicht und sangen nicht. Und der König verging fast vor Sehnen nach ihrem Gesang und fühlte sich elender als zuvor. Die zwei Prinzen aber zogen durch die Stadt, um ihren Ärger durch Wein zu ersäufen. Das war nur ein kurzer Jubel, den ihre Ankunft brachte, und jetzt stimmte gar nichts mehr im Schloss. Währenddessen lag Hans unten im Brunnen und seufzte tief, dass er seinen Brüdern zu viel vertraut und seinem alten Freunde zu wenig gehorcht habe. Es kam überdies der Hunger dazu und peinigte ihn sehr. Da rief er in seinem Elend nach dem Wildfuchs, ach, wenn der nur käme und ihm helfen täte. Und wie er schrie und Fuchserl rief, da erschien das rote Haupt des guten Freundes am Brunnenrand, sah hinab zu Hans. »Ei, guter Freund, du hier und allein«, meinte der Wildfuchs, »wo hast du das Pferd, die Maid und die Vögel?« »Ach Gott, liebes Fuchserl«, erwiderte Hans, »das alles haben meine Brüder, die haben mich in den Brunnen gestoßen.« »Sieh, das hast du nun«,
entgegnete ihm der Fuchs, »weil du nicht gefolgt und Galgenfleisch gekauft hast. Noch einmal nehme ich's auf, mich dich zu retten. Doch ganz leicht geht's diesmal nicht. Nur mit meinem Schwanz kann ich dich herausziehen.« Nun drehte sich der Fuchs um und ließ den Schwanz hinabhängen. Und beim dritten Versuche endlich gelang es ihm, den Prinz mit seiner Rute herauszuziehen. Dann aber hob er seine Vorderpfote und sprach, »Tu aber genau, was ich dir jetzt sage, denn es ist das letzte Mal, dass ich dir helfe. Mit dem ersten Mann, der dir begegnet, musst du dein Gewand wechseln und dich dabei nicht bedenken, wenn's auch voll Ungeziefer wäre, sonst bist du verloren.« Und nun wisse auch, ich bin die Seele dessen, den du am Rauchfang des Bauernhauses gefunden und dann begraben hast. Und damit war der Fuchs verschwunden. Hans aber ging lustig die Straße dahin, der Stadt zu, und er begegnete ihm ein zerlumpter und verlauster Hufschmied, der auf der Walz war. Sein Gewand war aber gar nicht einladend. Zuerst ließ er ihn wohl vorbeigehen. Aber eingedenk der Verwarnung seines roten Freundes trug er dem anderen einen Kleidertausch an. Der aber meinte, Hans wolle ihn nur foppen und begehrte auf und schmähte. Doch als er sah, dass es dem Hans mit seinem Worte ernst war, ging er auf den Handel ein. Als Hufschmied verkleidet, zog nun Hans in die Stadt und bat in der Burgküche um ein Essen. Von der Küchenmagd, die ihm eine Suppe vorsetzte, erfuhr er nun das Neueste, dass der König kränker sei als je zuvor, dass die zwei Vögel gar nie sängen, dass die Prinzessin immer traurig sei und dass das edle Ross nicht fressen wolle und den Kopf hängen lasse. »Ei, dem Ross würde ich bald helfen«, ließ Hans sich da vernehmen, und gab sich als Hufschmied aus. Als solcher wurde er denn von der Magd zum Stallmeister und von diesem in den Stall geführt. Dort gab es ein Leben wie in einer Stadt. Ein Vieharzt ging, ein anderer kam, und sie rieben und staubten das Ross ein, und viele Viehärzte standen dort herum und studierten an dem Tier herum. Nun trat Hans hin, hatte ein Zuckerstückerl auf der Hand und gab es dem Ross zu fressen. Doch kaum sah das edle Ross seinen Herrn, da hob es den Kopf, wieherte und begann zu fressen. Wie ein Feuer verbreitete sich das im ganzen Schloss. Ein zerlumpter, fremder Hufschmied hätte das fremde Ross geheilt. Und es kam auch zu des Königs Ohren. »Das Ross hat er geheilt. Er ist ein Wunderarzt«, dachte da der König. »Vielleicht bringt er auch meine Vögel zum Singen. Da wäre uns allen geholfen.« Und er befahl, dass man den Hufschmied rufe. In zerlumptem Gewande kam der, denn anders hätte er es nicht getan, in des Königs Schlafgemach. Er blies zweimal in den goldenen Käfig, daß die Vögel erwachten und ihn ansahen. Aber kaum erkannten sie ihren Herrn, da hoben sie die Köpflein, streckten sich und begannen zu singen, und zwar so schön, daß sofort des Königs Herz genaß. »Wo du das Ross geheilt und die beiden Vöglein«, hat der König gerufen, indem er aus dem Bett sprang, »sag an, du Wundermann, kannst du auch Menschen helfen? Eine Prinzessin ist seit Wochen bei uns. Sie lacht nie, sie spricht nie, sie weint die meiste Zeit.« »Ich glaube, Herr König, auch für Sie habe ich ein Mittel«, erwiderte da der Hufschmied Hans und ließ sich in das Gemach der Prinzessin führen. Und wie er sie bei Namen rief, da setzte sie sich auf, und da er ihr ins Auge sah, erkannte sie ihn, sprang auf, umarmte und küßte ihn vor dem staunenden König. Der staunte aber noch mehr, als Hans sich zu erkennen gab, und sein Zorn wurde groß, als er von der Schandtat der zwei älteren Prinzen hörte, die sie an ihrem Bruder und Retter beim Leierbrunnen begangen hatte. Die beiden wurden auf der Stelle mit Schimpf und Schande aus der Stadt gejagt. Oder waren die Bürger froh, dass die Steuern nicht mehr so hoch waren und dass sie nicht immer die Mützen in der Hand halten mussten. Droben in der Burg aber feierten Prinz Hans und seine schöne Prinzessin fröhliche Hochzeit. Die Vögel Phönus und Floribunda sangen ihre schönsten Lieder dazu, und im Stall wieherte das edle Ross, dass es eine Freude war. Das alles habe ich bei der Hochzeitstafel gehört, so wie es geschehen ist, und so habe ich es euch nun weitererzählt. Henning Fiese las aus seinem ersten Märchenbuche.